Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Deutschland in Schwarz-Rot-Gold. Fähnchen flattern aus Autofenstern, große und kleine Flaggen hängen von Fenstern und Balkonen. Ein Meer von Nationalfarben auf Fanmeilen und in den Stadien. Und aus den Kehlen von zigtausenden Fans erschallt vor dem Anpfiff die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Mit einer Inbrunst, wie man sie aus England oder Italien kennt, aber bis dahin weder im geteilten noch im wiedervereinigten Deutschland erlebt hat. Das Wort Patriotismus macht die Runde. Zitat:
Ein fröhlicher Patriotismus, der angemessen ist. Andere Länder haben das auch. Fröhlicher Patriotismus ist was Gutes.
So äußerte sich der damalige ZDF-Intendant Markus Schächter vor der Presse. Ermunterung kommt auch aus dem Ausland, etwa vom ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, einem gebürtigen Fürther, der 1938 mit seiner jüdischen Familie aus Deutschland floh und Folgendes formulierte:
Es ist gut, wenn die Deutschen wieder stolz auf ihr Land sind. Es wurden schreckliche Dinge gemacht, aber nicht von dieser Generation.
Eine Mikrowelle des Patriotismus habe Deutschland erfasst, schreibt der Stern im Sommer 2006. Die Deutschen, heißt es, gehen auf einmal zwanglos mit ihren Nationalsymbolen um. Und allein die Tatsache, dass dies kaum noch jemanden erschrecke, erschrecke einige. Zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Die lässt kurz vor der WM eine 17 Jahre alte Handreichung zum Geschichtsunterricht nachdrucken. Argumente gegen das Deutschlandlied, Geschichte und Gegenwart eines furchtbaren Lobliedes auf die deutsche Nation, so der Titel. Die Gewerkschaft arbeitet sich darin nicht nur, aber vor allem an der ersten Strophe des Liedes ab. Deutschland, Deutschland, über alles. Die Broschüre des GEW stammt aus den späten 1980er Jahren. Damals galten in der alten Bundesrepublik formell alle drei Strophen des Deutschlandliedes noch als Hymne. Allerdings wurde bei offiziellen politischen und sportlichen Anlässen nur die dritte Strophe gesungen. Die erste Strophe war aber nicht vergessen. Im Gegenteil, sie sorgte immer wieder für Diskussionen. Die Veröffentlichung des GEW hatte also ihren Platz im Debattenumfeld der alten Bundesrepublik. Im Jahr 2006 wirkte sie etwas aus der Zeit gefallen. Denn in den Stadien der Fußball-WM war die erste Strophe nicht mehr zu hören. Deutschland, Deutschland, über alles war Geschichte. Und seit August 1991 nicht mehr Teil der Nationalhymne des nun wiedervereinigten Deutschland, weder offiziell noch inoffiziell. Nach 1990 hatte sich die Frage gestellt, welches Lied Deutschland zu seiner Nationalhymne bestimmen sollte. Die Frage war ohne größeren Widerspruch bald entschieden. Durch einen Brief des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker an Bundeskanzler Kohl im August 1991.
Die dritte Strophe hat sich als Symbol bewährt. Sie wird im In- und Ausland gespielt, gesungen und geachtet. Sie bringt die Werte verbindlich zum Ausdruck, denen wir uns als Deutsche, als Europäer und als Teil der Völkergemeinschaft verpflichtet fühlen. Die dritte Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist die Nationalhymne für das deutsche Volk.
In seinem Antwortschreiben bekräftigte Helmut Kohl diese Auffassung. Damit war die Hymnenfrage entschieden und ist es bis heute. Von Weizsäcker hatte das Datum seines Schreibens mit Bedacht gewählt. Fast auf den Tag genau 150 Jahre zuvor hatte der Dichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben das Deutschlandlied geschrieben, während eines Urlaubs auf der damals zu England gehörenden Insel Helgoland.
Und dort hat er erlebt, wie Gäste aus Frankreich mit der französischen Hymne und Gäste aus England mit God Save the Queen begrüßt wurden.
So der Wormser Historiker Jörg Koch, Autor eines Buches über die Geschichte der deutschen Nationalhymne.
Da kamen ihm diese Gedanken und er verfasste dann das uns bekannte dreistrophige Lied der Deutschen, Deutschland, Deutschland, über alles. Ja, und damit ist natürlich gemeint, nicht ein überheblicher Anspruch Deutschlands gegenüber anderen Ländern, sondern ein Deutschland gegenüber den vielen kleinen Deutschländern, Die Überwindung der Kleinstaaterei fordert er in seinem Lied.
Hoffmann von Fallersleben war Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Breslau. Um von Breslau nach Helgoland zu reisen, musste er als Bewohner des Deutschen Bundes 700 Kilometer zurücklegen. Zu Fuß, mit der Kutsche, teilweise mit dem Zug, zuletzt mit dem Schiff. Das dauerte. Auch deshalb, weil viele, meist autoritär regierte Kleinstaaten zu durchqueren waren, in denen unterschiedliche Regeln galten.
Der Deutsche Bund, 1815 gegründet, das damalige Deutschland, bestand aus 35 souveränen Staaten und 4 freien Städten. Also ein sehr heterogenes Gebilde. Und Hoffmann reiste sehr viel. Immer wenn er reiste, durch Deutschland passierte er Grenzen. Und überall musste der Pass vorgezeigt werden an jeder Grenze.
Hoffmanns Gedicht, gerade auch die erste Strophe, Deutschland, Deutschland, über alles, war also zunächst nach innen gerichtet, als Aufruf an die Deutschen zur Einigkeit für politische Freiheitsrechte und gegen kleinstaatliche Fürstenwillkür. Zum historischen Hintergrund gehört allerdings auch die außenpolitische Situation, wie Jörg Koch erläutert.
1840 kam es zur sogenannten Rheinkrise. Das heißt, Frankreich hatte ja vorher und auch später in der Geschichte immer das Bestreben, den Rhein als natürliche Grenze seines Landes im Osten zu haben. Und jetzt reagieren einige Dichter, Politiker in den deutschen Landen mit sogenannten Rheinliedern. Das bekannteste Lied 1840, gedichtet von Max Schneckenburger, ist Die Wacht am Rhein. Und in dieser Stimmung entsteht natürlich auch das Deutschlandlied, das ist richtig. Also es erhebt zwei Forderungen, einmal Überwindung der Kleinstaaterei und dann natürlich die Abgrenzung zu Frankreich.
Hoffmann hat sein Deutschlandlied von Anfang an als Hymne verstanden und es dezidiert auf eine Melodie gedichtet, die Joseph Haydn 1796 komponiert hat, als Trost- und Stärkungslied angesichts der französischen Revolutionstruppen, die Wien bedrohten, und als Huldigungslied zu Ehren von Franz II., dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Diese Kaiserhymne, Gott erhalte Franz den Kaiser, wird später österreichische Nationalhymne und bleibt es bis 1918. Im Gegensatz zu dieser Huldigung an einen absolutistischen Herrscher wirkt Hoffmanns Text eher volkstümlich, geradezu volksliedhaft.
Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang, uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang.
Ja, und das ist natürlich auch die Erfolgsgeschichte dieses Liedes. Eine sehr eingängige, einfache Textstruktur. Ja, mit einigen Stilmitteln, Alliterationen, Wiederholungen. Das kann sich jedes Kind leicht merken.
Hoffmanns Lied wird bereits wenige Tage nach seiner Entstehung durch Julius Campe in Umlauf gebracht, jenen Verleger, der auch die Werke anderer Freiheitsdichter wie Heinrich Heine und Ludwig Börne publiziert. Das Deutschlandlied erscheint im Umfeld des sogenannten Vormärz, einer Bewegung, die eine Einigung Deutschlands unter liberalen, republikanischen Vorzeichen anstrebt. Wenige Wochen nach der Entstehung 1841 wird das Lied der Deutschen bereits erstmals öffentlich aufgeführt. Es erscheint in den folgenden Jahrzehnten in vielen studentischen Liederbüchern, in Sammlungen für Chöre und den musikalischen Hausgebrauch, bleibt aber zunächst ein patriotisches Lied unter vielen. Daran ändert sich zunächst auch nach der Reichsgründung 1871 nichts. Das Deutsche Reich ist nun zwar ein Nationalstaat mit Berlin als Hauptstadt, einer Reichsflagge und Kaiser Wilhelm I. als Staatsoberhaupt, aber bei der Proklamation des neuen Staates im Spiegelsaal von Versailles erklingt nicht das Deutschlandlied, sondern die preußische Hymne »Heil dir im Siegerkranz«, das von nun an als Kaiserhymne bei offiziellen Anlässen gesungen wird, auf die Melodie der englischen Nationalhymne »God Save the King«.
Also Hoffmann von Fallersleben hat sehr bedauert, dass sein Lied 1871 nicht zur Nationalhymne wurde. Da ist er enttäuscht. tatsächlich sehr enttäuscht. Er meinte, jetzt sei doch die Stunde gekommen, dass das Lied der Deutschen für alle Deutschen Nationalhymne werde. Das hat sich nicht erfüllt. Er hat den Erfolg, den großen Erfolg seines Liedes nicht mehr erlebt.
Hoffmanns Lied auf Haydns Melodie hat für eine Nationalhymne gleich mehrere Makel. Musikalisch betrachtet ist es alles andere als schneidig stramm. Sein Text ist zudem nicht kriegerisch, stachelt nicht zum Opfertod an. Und das Lied besingt keinen Regenten. Dennoch gerät es während des Kaiserreiches immer stärker in den Bann des Militärischen. Bei der Einweihung von Kriegerdenkmälern und an sogenannten Heldengedenktagen ist es schon bald nicht mehr wegzudenken. Deutschland, Deutschland über alles bekommt nun einen anderen Klang als noch zu Hoffmanns Zeiten.
Jetzt schon beginnt, lange nach Hoffmanns Tod 1874, die Vereinnahmung des Liedes, insbesondere der ersten Strophe. Ja, jetzt mit einer ganz anderen Intention, Deutschland, Deutschland siegt über andere Länder.
Eine kriegerische Aura erhält das Lied dann endgültig im Ersten Weltkrieg, indem es mit dem sogenannten Langemark-Mythos verknüpft wird. In einem offiziellen Bericht der obersten Heeresleitung zu den Kämpfen in Flandern im November 1914 heißt es:
Westlich Langemark brachen junge Regimenter unter dem Gesange Deutschland, Deutschland über alles gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie ein. Etwa 2000 Mann französischer Linieninfanterie wurden gefangen genommen und 6 Maschinengewehre erbeutet.
Was der Langemark-Mythos verschweigt: Die Schlachten in Belgien 1914 und 1915 sind für das deutsche Heer ein Fiasko. Was bleibt, ist der Mythos vom opferbereiten Kampf, der sich fortan mit dem Deutschlandlied verbindet und später im Nationalsozialismus wieder auflebt. Das Lied gilt nach dem Krieg als belastet, erlebt aber dennoch in den ersten Jahren der Weimarer Republik eine Renaissance.
Schon 1920 beginnen erste Überlegungen einer Nationalhymne. Das ist ganz klar, Ende 1918, Ende der Monarchie, da hat man an nationale Symbole natürlich nicht gedacht. Dann kommt aber tatsächlich schon bald die Frage aus dem Ausland, aus England: Welche Hymne habt ihr denn? Denn Hymnen, das sieht man daran, waren notwendig bei Staatsbesuchen etwa. Da hat sich bis heute ja nichts geändert.
1920 lässt die Regierung prüfen, ob das Deutschlandlied als Hymne eines demokratischen Deutschland in Frage kommt. In einer Kabinettsvorlage sammelt sie Argumente pro und contra. Am 11. August 1922 schließlich wird der Verfassungstag gefeiert, eine Art inoffizieller Nationalfeiertag der Weimarer Republik. Er wird unter das Motto gestellt: Einigkeit und Recht und Freiheit. Gastgeber ist Reichspräsident Friedrich Ebert.
Auf Drängen seiner Umgebung, ja, verschiedener politischer Richtungen, proklamiert Ebert dann ausgerechnet, ein SPD-Politiker, die 3 Strophen zur Nationalhymne, weil ihm dieser Dreiklang Einigkeit und Recht und Freiheit so wichtig ist. Er will Versöhnung schaffen zwischen den Konservativen und den Linken.
Schon in der Weimarer Republik erkannte man also, wie später in der Bundesrepublik, einen Gegensatz zwischen der ersten und der dritten Strophe. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Das klang nach dem verlorenen Weltkrieg nach nationalistischer Anmaßung. Dennoch hielt der SPD-Politiker Friedrich Ebert formell an allen 3 Strophen fest. Warum?
Denn die Zeilen sind natürlich 2 Jahre nach Erlass des Versailler Vertrages sehr unsicher. Es kommt zu politischen Morden. Die Weimarer Republik ist politisch und wirtschaftlich sehr instabil. Und jetzt soll ein Lied zumindest eine gewisse Einheit parteiübergreifend schaffen. Das war seine Absicht.
In der offiziellen Praxis scheint sich der Akzent während dieser Jahre auf die 3. Strophe zu verschieben. Ausschließlich sie wird gesungen auf dem Verfassungstag 1922, ebenso in den Jahren darauf, bei den Trauerfeiern für Präsident Ebert und Außenminister Stresemann. Einigkeit und Recht und Freiheit wird mehr und mehr zum Motto der Weimarer Republik. Ein Prozess, der 1933 abrupt endet. Am 30. Januar wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Am selben Abend ziehen SA-Kolonnen durch Berlin. Sie singen die erste Strophe des Deutschlandliedes, anschließend das Marsch- und Kampflied von Horst Wessel. Horst Wessel, ein junger SA-Führer, war 1930 von einem KPD-Mitglied in Berlin erschossen worden und galt als ein Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, so sein Text. Deutschlandlied und Wessellied werden zu Siegeshymnen des Nationalsozialismus. Bis 1945 erklingen sie bei allen offiziellen Anlässen, bei Parteitagen, Gedenkfeiern, Amtseinführungen, beim Stapellauf von Schiffen, bei der Einweihung von Konzentrationslagern. Die Reihenfolge ist festgelegt.
Ja, Tempi, wenn man so wolle. Also erstmal Deutschland, Deutschland über alles. Natürlich vielleicht martialischer gesungen, als es die Strophe verdient oder ursprünglich beabsichtigt war. Jetzt natürlich mit dem Anspruch, Hitler, Deutschland regiert über die Welt, Deutschland, Deutschland über alles. Und dann ertönt dann im Marschrhythmus ja was völlig anderes, ein Riesengegensatz, dieses SA-Kampflied, die Fahnen hoch, das sogenannte Horst-Wessel-Lied, wobei die erste und vierte Strophe identisch sind. Beim Absingen gerade dieser Strophen musste auch der Hitlergruß gezeigt werden.
So der Historiker Jörg Koch. Auch wenn in NS-Lieder- und Schulbüchern das Deutschlandlied in der Regel dreistrophig abgedruckt wird, scheinen die nationalsozialistischen Politiker und Verbände in der Praxis nur an der ersten Strophe interessiert zu sein. Deutschland, Deutschland über alles, das war in ihrem Sinne. Einigkeit und Recht und Freiheit weniger. Allerdings gibt es Aufnahmen von NS-Chören aus den ersten Jahren der Diktatur, auf denen alle drei Strophen des Liedes zu hören sind, ebenso auf Schallplatten, die für den internationalen Markt produziert werden. Vollkommen unschuldig mag also die dritte Strophe des Deutschlandliedes, unsere heutige Nationalhymne, nicht sein. Allerdings scheint sie in der Zeit des Dritten Reiches und auch in den ersten Jahren nach dem Krieg weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein, sodass Politiker der jungen Bundesrepublik, die sie bei Wahlkampfveranstaltungen singen lassen wollen, ihren Text vorsichtshalber auf ausgelegte Blätter drucken lassen. Die Marginalisierung während der Nazi-Jahre verschafft der dritten Strophe um 1950 jedenfalls eine neue, letzte Chance als Nationalhymne.
Als der Bundestag sich zunächst traf, zur konstituierenden Sitzung oder auch als der Bundespräsident gewählt wurde, das sind ja auch wie heute Anlässe mit feierlicher Musik. Und man wich auf Werke von Beethoven vor allem aus. Aber Beethoven und sportliche Ereignisse, das passt auch nicht. Ja, dann wurden vielfach gerade im Rheinland Karnevalsschlager gespielt und gesungen und der Überlieferung nach soll, ich meine 1952, Adenauer in Chicago mit Heide Witzka, Herr Kapitän, begrüßt worden sein.
Bundeskanzler Konrad Adenauer, der ein Gespür für die Stimmung in der Bevölkerung hat, lässt eine Umfrage in Auftrag geben, um herauszufinden, wie die Westdeutschen in der Hymnenfrage denken. Das Ergebnis ist eindeutig. 73% wollen das Deutschlandlied. Auch unter SPD-Anhängern stimmen 2/3 dafür.
Ja, es war für die Menschen ein Bedürfnis, eine Hymne zu haben,
sagt der Historiker Clemens Escher, der ein Buch über die Hymnenfrage in den ersten Jahren der Bundesrepublik geschrieben hat.
Es gab ja viele Radioübertragungen und es gab dann nach Sportveranstaltungen etwa eben nicht den feierlichen Abschluss. Und in dieses hymnenlose Zeitfenster haben dann die Bundesbürger selbst an Adenauer und an Heuss Hymnenvorschläge geschrieben. Keine von diesen Vorschlägen hatte schließlich eine Chance genommen zu werden. Aber in einem doch sehr langen, schmerzhaften Prozess wurde dann schließlich, wie es Heuss formulierte, aus Traditionalismus und Beharrungsverlangen der Bundesdeutschen in einem Briefwechsel zwischen Adenauer und Heuss dann schließlich die dritte Strophe festgelegt als Nationalhymne, ohne dass diese im Grundgesetz etwa ist.
So Escher 2022 in der Bayern 2 Radiowelt im Gespräch mit Moderator Rolf Bühlmann. Im Mai 1952 ist es dann soweit. Das Deutschlandlied wird wieder zur Nationalhymne erklärt. Gesungen werden soll bei offiziellen Anlässen, aber ausschließlich die dritte Strophe. Dabei bleibt es bis 1991. Als Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Kanzler Helmut Kohl 1991 Einigkeit und Recht und Freiheit zur Hymne des wiedervereinigten Deutschland erklären, sind die beiden anderen Strophen des Deutschlandliedes Geschichte. Das gilt auch für die Hymne der DDR, der Historiker Jörg Koch durchaus etwas abgewinnen kann.
Gerade nach der Wiedervereinigung, Lothar de Maizière etwa, der letzte Ministerpräsident der DDR, hatte vorgeschlagen, die erste Strophe der DDR-Hymne, der sogenannten Becher-Hymne, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, zu kombinieren mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Es ist schade, also ich finde inhaltlich und was die Melodie anbelangt, die Hymne der DDR auch erhaltenswert ein Stück weit. Also inhaltlich lässt sich gut singen. Natürlich auch auf die Melodie von Haydn, das ist auch ganz geschickt gemacht.
Hätte man also 1990 nicht die Chance nutzen und eine neue gemeinsame Hymne für das Vereinigte Deutschland schaffen sollen? Clemens Escher.
Diese Diskussion gab es, es war aber schon damals eigentlich eine Diskussion, die vor allem im Feuilleton geführt worden ist. Also eine, wenn man so will, intellektuelle Wolkenschieberei. Wolf Biermann machte sich damals stark für die Kinderhymne von Bertolt Brecht. Andere taten es ihm gleich. Insofern gab es diese Bewegung von unten für eine neue Hymne nicht. Und Einigkeit und Recht und Freiheit sind ja auch Begriffe, unter denen man sich sehr gut nach 1990 versammeln konnte.
Sie wurde mit Freiheitspathos aufgeladen, für Nationalismus und Kriegspropaganda missbraucht, erweitert und gekürzt. Die deutsche Nationalhymne. Ein Feature von Christian Schuler. Viele weitere Audios von Radio Wissen zum Thema Patriotismus, Nationalismus oder auch über Hymnen anderer Länder finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.